René Adler hat im Jahr 2021 eine Plattform für algorithmusbasierte Transfers begründet. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo zwischen Feigheit und, ach, was war das andere? Egal, Mike Werner.
Okay, moin erstmal. Was ein konfuser Einstieg von dir. Was hast du mir mit Feigheit hier vorgeworfen?
Ich wollte eigentlich Michael Preetz zitieren, der diese Sachen über Jürgen Klinsmann gesagt hat, aber mir ist tatsächlich nicht mehr eingefallen, was das alles war. Weil ja Jürgen Klinsmann eines schönen Sonntags sich einfach mal entschieden hat, ja, ich werfe jetzt mein Traineramt bei Hertha BSC hin und ist dann ins Büro gestrapft und hat dann einfach Preetz gesagt, jo, ich bin jetzt weg. Und dazu hat sich Preetz dann in der kürzlich veröffentlichten Doku über Herthas Absturz nochmal zugeäußert und ihm einen kleinen Nachtritt mitgegeben.
Ich finde deine Überleitung sowieso ganz gut, weil wir bekommen in unserer zweiten Saison Zuwachs, und zwar einmal aus der dritten Liga, der erste Aufsteiger steht schon fest, und zwar ist es die SV Elversberg, die letzte Woche oder mit dem letzten Spiel den Aufstieg klar gemacht haben. Allgemeiner Aufstiegskampf in der dritten Liga ist ja noch sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin echt gespannt, wie es Samstag ausgeht. Und dann noch aus der Bundesliga, kann man sagen, leider, Hertha BSC, je nachdem, wie es mit der Lizenz aussieht, aber gehen wir mal von aus, dass sie die bekommen. Da bin ich sehr zwiegespalten. Also Hertha, finde ich eigentlich, ist natürlich ein Traditionsverein, hat aber auch, ich finde, am meisten dafür getan, von den Bundesligisten nächstes Jahr Zweitliga zu spielen.
Ja, also da würde ich dir zustimmen. Ich hatte ja so in diesen Anfangsjahren von Windhorst ein bisschen eine Agenda gegen Hertha. Also da mochte ich die einfach nicht, aus bekannten Gründen. Dann hatte ich ein bisschen, nennen wir das,
Mitleid.
Häme? Nein, genau das Gegenteil.
Häme, ein bisschen.
Ja, Häme empfunden, als so dieser Absturz kam, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Deswegen bei mir auch so ein bisschen Mitleid schon da. Ich hatte mir auch so einen Stadionvlog angeguckt, da war wirklich, als dieses Tor gefallen ist, sorry, falls hier Hertha-Fans dabei sind und dass ich jetzt eine Wunde wieder aufreißen muss, aber als das Tor gefallen ist, da war dieses Stadion still und da war wirklich jedem bewusst, das war's, obwohl man ja eigentlich wirklich 93 Minuten dachte, Endspielen Wolfsburg und da hätte man auch die Bude voll gemacht, aber so ist es jetzt ja anders, muss was passieren. Was ich interessant finde und worauf ich mich bei Hertha freue, worauf ich mich auch bei Stuttgart oder Schalke, wenn die absteigen sollten, freuen würde. Ich hoffe, dass die auf die Jugend setzen, weil diese drei Vereine haben eine echt, echt geile Jugendakademie. Und auch bei Braunschweig spielt hier ein Linus Gechter, der jetzt leider nicht zum Einsatz kam. Dann gibt es einen Gabriel Clemens, auch ein guter Innenverteidiger, Martin Dardai, Jessic Nankamp. Da kann man eine ganze Mannschaft nur mit Jugendspielern machen, die Potenzial haben. Für zweite Liga höher. Und ich hoffe, dass das so gemacht wird.
Ja, würde ich mitgehen. Also ich glaube, das sind vielleicht die drei. Ja, Dortmund musste noch mit reinnehmen, glaube ich, bei der Jugendarbeit. Aber das sind drei Vereine, von denen hört man ständig, dass irgendein Spieler hochkommt oder irgendwelche B-Jugendmeisterschaften oder A-Jugendmeisterschaften gewonnen, hört man ständig, finde ich, aus den dreien NLZs auch. Bei Mainz ist er jetzt, hat er jetzt in der A-Jugend, glaube ich, gewonnen. Also ist ja jetzt deutscher Meister, Mainz, und B-Jugend hatten wir auch schon mal angesprochen, vor ein paar Wochen Bielefeld. Zu Bielefeld kommen wir aber noch später. Ich würde auch sagen, wir fangen auch einfach mal direkt an. Beim Freitag, da gab es natürlich zwei Spiele. Einmal das Nordduell und einmal den dritten Matchball für die Darmstädter. Ich würde aber sagen, wir fangen erstmal mit den Kielern an. Im Nordduell gegen St. Pauli. Ja, das Ganze war sehr, sehr unterhaltsam und am Ende schafft es St. Pauli, einen 4-3 Auswärtssieg einzufahren, nachdem es doch zwischenzeitlich auch relativ entspannt aussah, wurde es dann nochmal eng. Es ging allerdings relativ schlecht los für die Gäste, und zwar gab es Elfer für Kiel in der 28. Minute. Fasil fault den Angreifer, Bartels war es. habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben. Vorher ist es auch ein Fehler von Saliakas und die Kommunikation zwischen Metz und Fasi ist da auch nicht ideal. Der Elfer, finde ich, ist Muss man nicht drüber diskutieren, finde ich.
Ja, also ja, er geht halt einfach sehr, sehr stumpf rein. Den Elber macht Hans Krupski ja locker. Ich glaube, der Kommentator meinte mit ein bisschen Dusel, aber ich sehe da überhaupt keinen Dusel. Kiel lässt sich dann aber so ein bisschen ja wieder so ein altes Muster verfallen. Dadurch nutzt dann Pauli die Chancen. Afolayan in der 39. Minute macht ein Solo, kriegt dann mit ein bisschen Glück den Ball wieder und macht dann das 1-1, wo es dann auch in die Pause geht. Man muss allgemein sagen, rein spielerisch war das eins der unsauersten Spiele und auch richtig wild, phasenweise. Also vorm 1 nur diese Laterne, dann Absprachenfehler, Fehlpässe, ganz viel, aber sehr unterhaltsam.
Man merkt,
Und
dass beide vielleicht nicht mehr so 100% konzentriert waren. Also es geht ja jetzt für beide schon seit, ja, bei Pauli ein bisschen weniger, aber bei Kiel geht es ja schon seit 3 Monaten gefühlt um gar nichts mehr. So langsam lässt die Spannung auf jeden Fall nach.
Das hat man auch gemerkt. Das war so ein typisches, es geht um Nichtspiel, das haben wir am Sonntag auch nochmal. In der 53. Minute ist es dann Hauke Wahl, der für seinen neuen Verein trifft. Nur halt leider noch im Trikot des Alten.
Geht er zu Pauli?
Weil er geht zu Pauli, er sitzt
Ach so.
durch.
Ach so.
Das wurde heute bekannt gegeben. Ja, also heute Dienstag. Ja, doch. Wurde, glaube ich, heute bekannt gegeben. Also ein Freistoß von Paquerada landet bei Wahl, der seinen Torwart auch ein bisschen wegblockiert, macht ein schönes 2-1 und Pauli, ja, hat halt die Überhand und dann kommt so das erste richtig schön rausgespielte Tor in der 61. Minute. Afolayan macht einen schönen Stecker auf Daschner und wie Daschner den mit dem ersten Kontakt verwertet, ist einfach überragend. Von der 16er Kante mit dem ersten Kontakt hinten rechts reingeschlenzt, nichts zu machen. Für Dehne, glaube ich, der jetzt wieder im Tor steht. Einfach überragend gespielt und Pauli spielt sich so ein bisschen in Rausch. In der 74. Minute ist es dann auch Elias Saad, dein Lieblingsspieler, der mit Paquerada kurz mal in den Favelas von Kiel unterwegs ist, so wie sie da Fußball gespielt haben. Doppelpass, Hacke, Spitze, 1, 2, 3. Und ja, macht Paquerada dann einfach locker.
Aber es
4 zu
ist,
1, Ding ist gegessen.
man muss aber sagen, ist ein Slapstick-Tor schon ein bisschen, weil der Schuss von
Ja.
Paquerada wäre ja niemals aufs Tor gekommen. Den hat Kürkiskow noch abgelenkt und ja, somit ist eigentlich ein Eigentor. Aber ist auch egal, kann man mal auch Paquerada das Tor geben.
Eben.
Alles gegessen, denkt man, aber Kiel wehrt sich dann doch nochmal. Und zwar ist es Marco Comenda, der in der 78. Minute zum 2:4 Anschluss trifft. Es ist Rese mit dem Assist, der ja, ist so ein bisschen ähnlich wie, also nicht komplett ähnlich, aber so ein bisschen wie das 3:1 von Daschner, passt in die Mitte und Komenda dann auch per Direktabnahme ins Eck, keine Chance für Vasil. Und danach fängt Pauli ein bisschen an zu schwimmen. Also Vasil bolzt Irvine wirklich komplett ab. Also richtiger Wackler. Ich bin sowieso der Meinung, dass Torhüter, also jetzt mal ehrlich, Torhüter sind einfach keine guten Fußballer. Also
Die
wirklich.
wenigsten, die wenigsten. Also ich bin ja selber Torwart und ich würde mich auch als sehr begrenzt einordnen. Vor allem was so. Alles klar. Was so allgemein unter Druck Sachen wegspielen angeht, da kommt man immer mal in Schrecksituationen, hatte ich jetzt die letzten Spiele auch ein paar Mal, wo ich den einen oder anderen Gegenspieler angeschossen habe, wo aber nichts draus passiert ist, zum Glück. Ja, aber Vasili allgemein, also in dem Spiel, ich glaube, das zweite Mal mit so einem Fehler allgemein auch immer unsauber und in der zweiten Liga auch spielerische Klasse von Torhütern hält sich wirklich sehr stark in Grenzen. Auch Heuer Fernandes, der ja eigentlich der Spielstärkste ist, auch ganz gerne mal mit dem Fehler.
Dann gibt es noch eine weitere Slapstick-Einlage und zwar von Afolayan. Der bewirbt sich für den Vollidioten der Woche, würde ich sagen. Also
Ja.
er ist verletzt, muss raus, behandelt werden und dann muss dich der Schiri natürlich wieder reinwinken. Afolayan denkt sich, ja, ich bin fit genug und läuft einfach auf den Platz. Ja, ist dann halt gelb und in der Summe ist es dann gelb-rot, weil er schon gelb vorher hatte. Damit kann er jetzt schon in den Urlaub fliegen, ist ja. Naja,
Macht er gut.
fehlt halt im letzten Spiel. Ja, wahrscheinlich hat er den Flug schon gebucht.
Eben.
Und ja, Kiel nutzt die Überzahl nochmal aus für den weiteren Anschluss, das 3-4 durch Rehse. Das ist eine Ecke von Holtby, die Pichler verlängert in den Rückraum am zweiten Pfosten und Rehse dann per Direktabnahme zum 3-4. Kommt aber zu spät,
Ja.
das Ganze. Zu dem Spiel, ich weiß nicht, ob es da groß was zu sagen gibt. Pauli war sehr effektiv, sie hatten
Ja.
5 Schüsse aufs Tor, 4 waren drin. Und ja, es geht um nichts mehr. Kiel jetzt noch in Hannover und Pauli am letzten Spieltag noch zu Hause gegen den KSC und damit haken wir das Ding auch ab.
So,
So, damit.
und da sind wir, ja, gut, da sind wir wieder. Wir dachten endlich mal, ich bin bei einer guten Freundin von uns im Haus. Ich habe keine Straße in der Nähe. Ich habe nichts überhaupt irgendwie an Lautstärke in der Nähe eigentlich. Ich habe gutes WLAN. Wir dachten, es wird endlich mal ein ganz normaler Aufnahmetag. Und was ist? Die Putzfrau kommt rein. Oh, ey. Naja. Gut. Aber ich denke mal, über Kiel haben wir genug gesprochen. Gehen wir doch mal zu dem interessanten Spiel am Freitag. Bist du dabei?
Auf jeden Fall.
Gut.
Und wie man ein Durchschnittsspiel, also Durchschnittsspiel klingt sehr hart, auf 9 Minuten streckt in der Sportschau-Zusammenfassung, indem man
Ja.
8 Ecken zeigt, wie sie rausgeholt werden. Die große Überschrift für das Spiel ist natürlich herzlichen Glückwunsch an Darmstadt 98 zum verwerteten Matchball und damit zum hochverdienten Aufstieg in die Bundesliga.
Ja,
Ich hab mich sehr gefreut.
Ich mich auch. Natürlich haben sich Darmstädter auch gefreut. Die Darmstadt-Mannschaft jetzt übrigens gerade auf Mallorca, habe ich gesehen. Kann man sich. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Also ich meine, man kann das doch nach der Saison machen, eigentlich. Weil so.
Sie spielen gegen Fürth nächste Woche.
Ja.
Ne, Fürth ist raus. Fürth ist raus aus dem Abstiegskampf. Also da ist.
Ja, aber ich finde das auch so. Ich finde das irgendwie so komisch. Also, weißt du, so, man feiert schon, das hätte ja Kiel auch machen können. Weißt du, geht um nichts mehr. Hätte man auch, weißt du,
ja,
irgendwie
nee, Kiel hat
fliegen
nichts,
können.
Kiel hat
Aber
nichts gerissen. Kiel hat den Klassenerhalt geschafft. Da kannst du nicht nach Malle fliegen dann.
Ja, aber trotzdem irgendwie, weiß nicht. Mach eine Woche später, bring das letzte Spiel noch zu Ende, dann passt das doch. So finde ich es ein bisschen komisch. Jetzt hätte man auch, wenn es ein wichtiger, also wenn es ein Gegner gewesen wäre, für den es darum was geht, da hätte man über Wettbewerbsverzerrung reden können. Vielleicht haben sie es auch extra so gemacht, hätte Fürth irgendwie noch Aktien im Abstieg drinne gehabt, vielleicht wären die nicht gefahren. Man weiß es nicht. Wie findest du Malle eigentlich? Kurze Reinstechfrage, bevor es losgeht.
Also ich war einmal in meinem Leben auf Malle, als ich 5 war, in so einem Familienhotelurlaub. Da habe ich
Ein Bierkönig.
Dementsprechend auch mit 5, genau. Dementsprechend habe ich da relativ wenig Erinnerungen dran. Und so diesen typischen Malle-Urlaub habe ich noch nie gemacht. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Weiß ich nicht.
Sehr
Ich
gut.
bin auch absolut
Ja,
kein Fan dieser Musik. Fun Fact, bei mir bei meinem Minijob, den ich jetzt gekündigt habe, ein Kündigungsgrund war die Musik, weil teilweise lief einfach Ballermann-Mucke 5 Stunden am Stück
Boah.
durch. Das macht dich aggressiv beim Arbeiten. Also wirklich, das
Ich
ist unter aller Kanone.
Ich habe auch einen guten Freund. Also wenn ich mit dem Auto fahre, da wird dann auch mal einfach so auf der Autobahn wird dann da auch mal, weiß nicht, bist du braun, kriegst du Frauen angemacht. So normal. Da denke ich mir, also ich habe heute nicht vor zu trinken auf dem Mittwoch Mittag. Ich bin nicht betrunken, ich brauche diese Musik nicht. Also das Problem ist, ich würde auf Malle nicht funktionieren, weil ich brauche erstmal andere Musik, um betrunken zu werden. Und dann irgendwann kann ich, weiß nicht, 3 Stunden Ballermann oder so hören. Aber nicht den ganzen Tag. Und ja, ich bin auch nicht dafür gemacht, glaube ich. Dann lieber in irgendeinem Kuhdorf in Polen trinken. Da fühle ich mich doch heimischer.
Okay, kommen wir aber zurück zum Spiel. Und zwar ist es geht relativ schwungvoll los. Und zwar ist es Darmstadt mit der ersten Riesenchance. Langer Ball von Schuhn wird verlängert. Schnellhardt bekommt die dann, spielt einen Steckpass auf Tietz, der den Magdeburger Torwart Boss umkurvt und dann will er ins leere Tor einschieben, aber Heber klärt auf der Linie. Da hätte es schon 1-0 stehen können. Danach im direkten Gegenzug der Konter der Magdeburger,
ja.
Artig mit dem Solo und der steckt durch auf Elhan Kuri, der auch frei vor Schuhen auftaucht, aber diesmal hält Schuhen. Also, ja, ging gut los da.
Da ging es auf jeden Fall rasant los. Allgemein kann man sagen, also es gibt tatsächlich nicht so viel über dieses Spiel zu berichten, außer jetzt das Highlight für alle Darmstädter, was sie sich wahrscheinlich schon eingerahmt haben und als Klingelton. Die 36. Minute ist es, eine Halbweltflanke erreicht Tietz, die er eigentlich rüberlegen möchte auf Stojkovic. Da grätscht aber Heber zwischen. Der Ball kommt wieder zu Tietz, in der knallt das Ding zum 1:0 rein, wurde noch auf Abseits geprüft, was ein bisschen schade war, weil dadurch wurde halt diese ganze Emotion
Ja.
rausgenommen. Ja, das ist das Tor, was am Ende für Darmstadt reicht. Allgemein muss man auch sagen, dass Schuhn einfach einen Sahnetag hatte. Allgemein, also hätte auch locker, also Magdeburg hätte ein Tor verdient gehabt, vielleicht auch eins mehr, aber was Schuhn da weggekratzt hat von der Linie, da war es dann auch einfach, also an dem Tag hat man gemerkt, heute ist der Aufstieg, wenn du so ein Torwart im Tor hast.
Ja. Heute ist fällig. Nee, Schuhn fand ich auch, wollte ich auch noch herausheben, hat saugut gehalten. Erste Halbzeit gegen Elhan Kuri hatte ich ja erwähnt. Zweite Halbzeit dann noch eine Riesenparade gegen einen Volley von Čeka. Und dann gab es noch einen am Ende nochmal, Schuhn gegen
Ja.
Čeka, wo er da ganz schnell unten ist, aus, ich glaube, 11 Metern der Schuss. Ganz stark gehalten. Also Matchwinner für Darmstadt finde ich, würde ich schon sagen.
Ja. Da gab
Und
es ja auch noch eine Flanke, wo er, ich weiß gar nicht, in Brünnhoff oder so reinspringt und dann den Nachschuss noch hält. Also der hatte wirklich, der hat Magdeburg gefressen an dem Tag. Ja. Dann kam der
ja, also.
ersehnte Abpfiff und dann ging die Emotion einfach komplett frei. Philipp Tietz möchte ich hier einfach nochmal erwähnen, der, obwohl er in Darmstadt wohnt und lebt und spielt, mit dem Wolters in der Hand gepostet hat. Das ist natürlich wunderschön, als Braunschweiger zu sehen. Jetzt aber erstmal ausruhen und
Möchte ich ja auch noch
vielleicht dann
ab,
sogar die
möchte ich auch
Schale
noch
holen.
kurz, muss, möchte ich auch noch kurz erwähnen, Philipp Tietz hat früher in meinem Jugendverein gespielt. Also kommt hier, also kommt direkt aus meiner Gegend. Ich habe mit ihm mal auf dem Basketballplatz 21 gezockt. Ja, spielt jetzt Bundesliga. Was mache ich?
Ja, so, übrigens, ich möchte mich ja hier nicht selber loben oder so, aber ich habe heute einem berühmten mexikanischen Musiker abgesagt, nur damit wir heute diesen Podcast hier aufnehmen können. ja, also da merkt man, wie hier die Wichtigkeit gestuft wird bei mir.
Wer
Tatsächlich ist
war's
das jetzt
denn?
auch kein, was?
Wie
Ach so, ja,
heißt
erstmal Shoutout natürlich, Omar Marquez. Sein, weiß nicht, glaube ich, bestverkaufter Song hat über 2,5 Millionen Hörer. Also, da ist schon ein bisschen Bekanntheit da. Und ihm habe ich heute zum Frühstück abgesagt, habe gesagt, wir können uns gerne zum Dinner treffen, aber ich habe heute morgen noch was Wichtiges vor.
Alles klar. Junge, Junge, das ist schon wieder random. Ja, Glückwunsch an Darmstadt, der Aufstieg ist hochverdient und
Ja.
ja, damit kommen wir auch schon zum Samstag jetzt, würde ich sagen. Da gab es drei
Abstieg.
Spiele. Es gab, ja, es gab einen Abstieg und zweimal Abstiegskampf. Ich würde aber sagen, wir fangen direkt beim Abstieg an. Es ist Heidenheim gegen den SV Sandhausen. Heidenheim bleibt auf Kurs, auf Erstligakurs und gewinnt mit 1:0. Und Sandhausen, ja, muss sich aus der zweiten Liga verabschieden, weil man dann in Heidenheim auch einfach ja zu wenig entgegensetzen kann.
Ja, kann ich dir einfach nur zustimmen. Erstmal muss man aber sagen, dass Heidenheim für mich in den letzten Spielen ein bisschen, na, nicht nervös wirkt, aber nicht so solide, wie sie sonst immer waren. Also die haben echt jetzt ein bisschen Probleme, da sind jetzt keine 3-0
Ja.
Siege mehr, was mich ein bisschen wundert. Sandhausen kommt mit einer Chance eigentlich vors Tor. Esswein mit ein bisschen Glück nach dem, ich glaube, hohen Ball. Nimmt den Schuss, geht aber am Pfosten und eigentlich war es das auch schon an richtig großen Chancen für.
Statistik von Sandhausen dazu, die XG sind 0,16. Also drei Schüsse
Na gut.
abgegeben, keinen aufs Tor. Also ja, der Pfostenschuss, wie gesagt, ich habe erst aufgeschrieben, offensive Nichtleistung. glaube ich, nach dem Pfostenschuss wieder ein bisschen revidiert, aber viel kam da auch einfach nicht, auch nach dem
Nee.
Rückstand. Und der
Eben.
Rückstand, das Tor fiel auch relativ, ja, spät, 68. Minute ist es. Jan-Niklas Beste, der zum 1:0 trifft, nach einer ganz starken Einsatz von Tim Kleindienst, der den Ball dagegen Zenger, der den Ball, glaube ich, ins Aus, ja, trudeln lassen will, da gewinnt und dann querlegt auf Beste. Der trifft den Ball gar nicht richtig, ist aber auch egal. Hauptsache, er ist drin. Und
Hat sich, glaube ich, auch beim Schuss verletzt, so
ja,
wie es aussah.
aber
Also
nichts
alles für
Ernstes,
den
glaube ich.
Verein.
Also kann nächste Woche spielen. Und danach hatte, ja, Heidenheim nicht mehr die großen Chancen, aber es reicht auch einfach gegen Sandhäuser, die an dem Tag oder in der gesamten Saison eigentlich schon offensiv auch einfach nicht gut genug sind.
Ja.
Da kann man 1:0 auch über die Zeit retten. Und somit
Ja.
hat Heidenheim am letzten Spieltag den ganz großen Matchball gegen ja, faktisch abgestiegene Regensburger auswärts. Und Sandhausen ist aber auch nicht uninteressant, weil Sandhausen hat noch das Heimspiel gegen den HSV. Also,
Und da gewinnen sie, warum auch immer.
ja, das wäre irgendwie, ja, die
Das,
Ironie,
ja,
keine
würde
Ahnung.
einfach wieder passen. Ja, allgemein, Heidenheim kann, glaube ich, sogar noch Meister werden. 3 Punkte hinter Darmstadt, besseres Torverhältnis. Also Heidenheim, erstmal Aufstieg fast schon sicher, kann natürlich aber auch immer noch in die Relegation gehen.
Also,
Sandhausen auch eigentlich vor dem Spiel nur noch mit einer Mini-Chance, ja.
ich würde noch zu oben sagen, der HSV muss auf jeden Fall gewinnen. Wir sind zwar einen Punkt hinter Heidenheim, aber haben ein 6 Tore schlechteres Torverhältnis. Heißt, wenn Heidenheim nicht komplett baden geht in Regensburg, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, sondern vielleicht nur 2:1 verliert, kann ja passieren.
Ja.
Der HSV aber nur unentschieden spielt, dann reicht es trotzdem für die Heidenheimer aufgrund der besseren Tordifferenz. Und ja, Sandhausen ist, ja, da ist auch keine Mini-Chance mehr.
Nee, aber das war ja vor dem Spiel schon nur noch minimal oder nur noch rechnerisch möglich, richtig. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, hätte jetzt Sandhausen 1 oder 2-0 gewonnen, hätten sie, glaube ich, ein 8 oder 9-0 selber gebraucht und dann natürlich, glaube ich, noch ein 8-0 Fall. Also da hätte dann Bielefeld noch 8-0 verlieren hätte müssen. Also da ist wirklich ja nur noch rechnerisch was drin gewesen. Jetzt ist es auch vorbei. Ich bin gespannt, wie sich Sandhausen in der dritten Liga schlägt, ob es sowas wird wie dieses Durchrutschen, was man ja manchmal sieht, wo dann einfach nichts mehr zusammenpasst, weil viele Spieler und Vereinsinterne gehen, oder ob man sich da neu, jung aufstellen kann und dann im nächsten Jahr schon wieder zurück ist. Allgemein kann man auch sagen, also ich persönlich als vielleicht in der abstiegsbedrohten Zone, als Verein, der aber nicht absteigen wird, ich würde mich da bei Sandhausen mal umgucken, bei den Spielern, weil die haben halt auch einen Ken Zombie, einen Bachmann, den ich relativ gut finde, dann Okorochi, der eine sehr gute Rückrunde hatte. Also da kann man sich vielleicht ein bisschen bedienen.
El Sein vielleicht auch noch interessant. So.
Stimmt. Diakite.
Ja, Diakite. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den nochmal holen würde, wenn wir überhaupt in die Situation kommen. Da kommen wir ja gleich zu. Ja, ich würde sagen, zu dem Spiel ist dann auch alles gesagt.
Ja.
Ja, alles Gute an den SV Sandhausen in der dritten Liga. Und jetzt kannst du dir aussuchen. Mir ist das egal. Entweder wir gehen auf die
Ja,
Alm,
dann.
oder wir gehen direkt zu Eintracht.
Wir gehen dahin, wo es weh tut. Eintracht hat eigentlich die perfekten Voraussetzungen, denn sie gehen früh in Führung nach einem Einwurf, den Nicolau nach vorne klärt. Uja legt den für Ferrei ab und damit steht es in der zweiten Minute schon 1:0. Man hat eine Frühführung, man hat das Stadion hinter sich, man hat eine Mannschaft gegen sich, die eine 5-1-Klatsche und de facto fast abgestiegen ist. Man hat einen Kaleskana, der früh verletzt raus muss und dennoch schafft es Braunschweig, dass in der zweiten Minute das die erste und letzte Torchance ist, die ich sehe.
Also, wir spielen gegen Jan Regensburg, by the way, hattest du noch nicht erwähnt, aber
Ach so, ja.
also informierte Hörer wissen natürlich, wer letzte Woche baden gegangen ist. gegen den HSV oder vor anderthalb Wochen. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ein ganz großes What the fuck. Was war das bitte? Also wir gehen 1-0 in Führung gegen eine zu dem Zeitpunkt abgestiegene Mannschaft. Du hast alles spielt dir in die Karten und du hörst ab der 10. Minute auf, Fußball zu spielen, komplett. Und Regensburg sieht gegen uns aus oder sah an dem Tag aus wie ein Tabellenfünfter, wie die gespielt
Das
haben.
stimmt.
Unfassbar.
Da muss ich dir zustimmen. Was mich irgendwann ein bisschen genervt hat, ich hatte ja Sky geguckt und der Kommentator hatte ja jedes Mal einen Halbharten, wenn Regensburg, weiß nicht, nur einen Pass an Mann gebracht hat. Also da vielleicht,
Ja,
weiß nicht. Also
da war Regensburg auch einen Schritt weiter als wir.
aber da war Regensburg, hätte auch wieder eigentlich 8-0 gewinnen müssen und der Kommentator war völlig verblüfft, warum. Das war wie dieses Spiel, wo Sandhausen eigentlich, ich weiß nicht, jede Chance hatte und warum der Ball nicht reingeht und naja.
Man
Eine
muss ja
1,5
sagen,
Minute geht dann, ja?
so,
Ja?
ich wollte jetzt, man muss ja sagen, das Spiel entgleitet uns so Minute für Minute immer mehr und in der 21. Minute dann komplett. Und zwar ist es das 1:1 durch Makridis. Es ist eine Flanke, die von Doncor schlecht geklärt wird und Makridis hebt den Ball irgendwie über Nicolau müsste es gewesen sein.
Henning.
Henning? Ja, gleiche Position. Hebt er ihn irgendwie rüber und dann nimmt er ihn Volley und ja, schweißt das Ding komplett in die Ecke. Keine Chance für Hoffmann da.
Tor des
Und
Monats.
ja, Tor des Monats war echt ein schönes Ding. Und dann ist ein richtiger Bruch bei uns zu erkennen. Es gibt den Elfer dann für Regensburg, wo ja, Benkovic Owusu ganz klar foult. Owusu kläglich vergibt. Also Hoffmann hält den Ball, glaube ich, sogar fest. Ist der vierte Elfer gegen Eintracht diese Saison, der vierte, der nicht drin ist. Also da sind wir wenigstens gut.
Ja, aber auch das wieder, da denke ich mir, also man, klar, das 1-1 ist ein bisschen Bruch, aber man hat diesen Elfer, den man hält, den hatten wir auch damals in Düsseldorf und man schafft es daraus nicht irgendeine Motivation zu ziehen. Und es bleibt einfach bei Regensburger Dauerdruck, kann man fast sagen. In der 49. Minute, kurz nach Wiederanpfiff, ist es Guevara, der, ich habe mir aufgeschrieben, bis nach Hause wahrscheinlich hätte laufen
Der
dürfen.
hat mehr Platz als ein Backpacker im australischen Outback, habe ich aufgeschrieben. Das war
Ja.
meine Beschreibung dafür.
Sehr
Unfassbar, wie
schön.
viel Platz der hatte.
Der hat wirklich, also, der war ja selber wahrscheinlich überrascht. Dann spielt er einen Pass auf Owusu und dann der kullert der fast hinten rein. RTH, aber, also Rondorm Hoffmann. Aber ohne Chance, einfach, ja, der dreht sich so komisch, nimmt so eine komische Kurve. Steht 2-1 und ja, das war's. Also. Braunschweig kam nicht mehr nach vorne. Ich glaube, noch ein Schuss von Wiebe aus dem Rückraum, der wahrscheinlich auch rübergegangen wäre.
Bonga hatte noch den Kopfball nach einer Ecke.
Ja, das war auch so ein bisschen, naja. Regensburg noch mit dem Lattentreffer. Also, der Sieg geht absolut in Ordnung für Regensburg. Glückwunsch an euch. Schade, dass es ja wahrscheinlich nicht reichen wird. Rechnerisch ist es noch möglich, aber. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es am Ende, also am letzten Spieltag zweimal ein 8-0 gibt. Und wahrscheinlich, ja.
Eher unwahrscheinlich. Hat ja
Eher unwahrscheinlich.
Joe Enox auf der PK auch gesagt, dass es sich anfühlt wie eine
Ja.
Niederlage. Also
Genau.
man ist sich da schon bewusst, dass es das war. Ich habe noch mal zu uns ein paar Sachen. Also dem Tabellenvorletzten bei einem Heimspiel, bei dem man alles klar machen kann, 58% Ballbesitz zu überlassen, finde ich einen gewagten Matchplan. Dazu wieder eine Passquote unter aller Kanone, 64%. Insgesamt sind wir sowieso das Team mit dem schlechtesten Ballbesitz oder wenigsten und mit der schlechtesten Passquote. Und ich möchte hier einfach mal Uja zitieren, der nach dem Spiel gesagt hat, wir müssen viele Dinge korrigieren, wir müssen einen neuen Plan finden. Es liegt auch am Trainerteam, wie wir das nächste Spiel angehen. Und das, finde ich, ist schon eine Aussage, da ist Würze drin.
Ja. Allgemein hat man sich vielleicht ein bisschen zu lange auf Ergebnissen ausgeruht, die nicht kamen. Also Michael Schiele hat ja nach dem Derby ja fast schon keine Vogelfreiheit bekommen, aber schon auf jeden Fall Ja, er durfte wieder alles machen und irgendwie kamen die Ergebnisse nach dem Derby auch nicht so richtig, aber man hat sich irgendwie weiterhin drauf aufgehängt, weil man halt auch nicht in diese Abstiegszone reinkam, aber die Ergebnisse kommen halt auch einfach nicht.
Ja, wir hatten halt einmal
Weil.
den Sieg gegen Kaiserslautern, der okay, war gut. Dann hatten wir das Pauli-Spiel, wo wir gewonnen haben. Das war unser bestes Auswärtsspiel, würde ich sagen. Und dann diesen sehr, sehr glücklichen Sieg gegen Sandhausen. Das waren so die. Und jetzt letzte Woche noch einen ganz
Ja.
ordentlichen Auftritt in Fürth. Worauf ich aber hinaus will, ist irgendwie, ich sehe seit Wochen, beziehungsweise seit Monaten keine Weiterentwicklung, was das Spiel mit Ball angeht. Also ich sehe keinen offensiven Plan, außer wir spielen lange Bälle. Und ich finde, das spricht Uja hier auch an. Also wir müssen mal einen Plan
Ja.
finden und auch mal, gut, du wirst jetzt hier keine Guardiola-artige Taktik mehr entwickeln können. Dazu haben wir noch gar nicht die Spieler, aber es muss sich was tun.
Was ich mich gefragt hat, unsere besten Auftritte hatten wir im 4-2-3-1 und man hat ja gesehen, es funktioniert. Und dann hatten wir den einen Ausrutscher gegen Paderborn, wo einfach überhaupt nichts funktioniert hat. Und dann haben wir wieder auf diese Fünferkette und seitdem geht es überhaupt nicht mehr offensiv. Also klar, wir wollen schnell umschalten, aber dann müssen wir auch schnell umschalten. Also ein langer Ball auf Uja, den er dann festmachen kann. Und dann steht er alleine gegen eine Viererkette.
Muss auch sagen,
Und keiner rückt mit.
wir sind auch komplett entschlüsselt. Also am Anfang hat das, als ein Verein noch nicht so auf dem Zettel war vom Gegner, oder ein Uja jetzt, Uja spielt eine gute Saison mit 10 Toren. Die sind alle auf dem Zettel. Man muss uns einfach nur den Ball geben, sich tief hinten reinstellen, weil da finden wir keine Lösung. Und jeder Konter wird einfach konsequent mit einem taktischen Foul unterbunden. Und dann hat sich das. Das ist das Rezept. Und damit holst du auch Punkte gegen uns. Das ist doch sehr, sehr einfach und einfallslos.
Ja, und mit diesen Voraussetzungen geht es dann auch für Braunschweig gegen Rostock am letzten Spieltag auswärts. Und Regensburg hattest du, glaube ich, gerade schon angesprochen gegen
Heidenheim.
Einheim? Ja. Ja, also ich sehe noch nicht, wie Braunschweig da Punkte holt. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass wir nicht in die Relegation kommen, weil ich einfach glaube, dass andere Teams vielleicht auch nicht punkten werden. Wenn du nichts machst, dann würde ich vielleicht auch zu einem anderen Team gehen, was auch gespielt hat.
Für uns natürlich sehr
Gut.
interessant. Ich lasse dir mal die Einleitung, bitte. Du wolltest dahin.
Ja. Okay. Also Bielefeld gegen Paderborn endet 2-2 und ja, es ist auch wieder ein bisschen zu wenig für Bielefeld, weil sie sich das Spiel so ein bisschen selber wieder kaputt machen. Sie starten gut, sie haben auch die Chancen. In der 8. Minute landet der Ball von Hack mit ein bisschen Glück bei Lassme, der zwei Verteidiger kurz mal ja, wegstaubt und ihn dann im Tor versenkt, wo ich mir auch dachte, da sieht Huth nicht gut aus, weil er halt aufs kurze Eck spekuliert und da schon so weggeht, aber wenn er einfach stehen bleibt, dann kriegt er ihn wahrscheinlich, weil er jetzt auch nicht so perfekt ins Eck war. Ja, allgemein, Bielefeld hat die Oberhand, hat die Chancen und dann kommt Paderborn mit dem ersten Angriff so richtig in der 24. Minute direkt auch zum Tor. Ein Stecker auf Außen. Die Flanke darf durch den ganzen Strafraum trudeln. Also da, weiß nicht, den Ball hatte wahrscheinlich Guevara vorher unterschrieben, so wie der lang gelaufen ist. Und hinten sieht dann Klünter auch nicht sehr gut aus, wie er Piringer verteidigt. Also das war wirklich, ja, also offensiv sieht man Darmstadt, dass sie es probiert.
Bielefeld.
Darmstadt. Bielefeld.
Jetzt haben wir da ein neues,
Ja.
haben wir da ein neues Pärchen, was gerne verwechselt wird.
Ach,
Oh, ich
nee.
freue mich gleich, ich freue mich schon auf das letzte Spiel oder auf den Sonntag.
Nee.
Ich möchte noch zu den Toren sagen, ich habe mir das 1-0 gerade nochmal angeguckt. Ja, also Hut wird ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Fehler, finde ich, ist ein bisschen viel. Und beim
Aber er sieht
1-1.
nicht gut aus.
Nein, das nicht, aber ja, ob es jetzt ein Fehler ist, weiß ich nicht. Das 1-1, da pennt einfach die ganze Abwehr komplett. Also erstmal
Ja.
also hat Rohr da viel zu viel Platz und kann diesen Pass da in die Tiefe spielen. Janis Heuer hat auch 3 Meter Sicherheitsabstand zum Verteidiger. und der Ball trudelt durch die Mitte. Und ich finde, wer auf jeden Fall das klären muss, ist Andrade. Der muss nur runtergehen, dann
Ja.
hat er den Ball.
Das war dieses, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und dann, na, rutscht er halt durch. Aber Bielefeld lässt sich davon nicht beeindrucken, auch in Form von Vassiliadis, der ein schönes Solo hinlegt und dann ihn, ja, sehenswert, hinten rechts reinschlänzt zum 2:1. Und allgemein schwaches Spiel von Paderborn, die hinten raus aber trotzdem noch zum 2:2 kommen. Vorher ist es aber Lassmer, der gefühlt, weiß nicht, Chancen am Fließband liegen lässt. Also,
Allgemein
ich glaube,
Bielefelder Problem.
dreimal 1 gegen 1 gegen Huth, wo er einmal, glaube ich, daneben schießt, zweimal genau auf Huth und dann kommt es, wie es kommen muss. In der 60. Minute ist es Natsch, der einen Schuss aufs Tor setzt, der einmal vorher aufprallt und Freisel kriegt ihn nicht richtig zu fassen und Sörloth Kanté ist dann da und staubt ihn ab zum 2:2, wurde noch auf Abseits. Also man hat gemerkt, dass Freisels Abseitsarm eher so auf Verdacht da war und nicht, weil er wirklich dachte, dass das Abseits war. Es war eher so, hoffentlich war es Abseits, damit ich nicht aussehe wie der letzte Idiot. Ja, sah er leider.
Vor allem, dass der Fehler, also im Nachhinein, der könnte eine Tragweite haben, weil ohne diesen Fehler gewinnt Bielefeld das Spiel wahrscheinlich und ist damit dann auf Platz 14 und runter vom Relegationsplatz. Ich weiß nicht, also
Ja.
das war schon, ja, ein dickes Ei
Das war
von
so ein
Freisel da.
Ball, da wollte er den wahrscheinlich direkt irgendwie schnell weiterleiten und da hat er sich nicht mehr auf den Ball richtig konzentriert. Also passieren eigentlich so die meisten leichten Fehler von Torhütern, dass halt schon eine Situation weiter sind, obwohl sie andere Situationen nicht mal richtig bereinigt haben. Ja, und dann passiert halt sowas. Und damit bleibt's rein relegationstechnisch weiter entspannt. Drei Teams
Ja, wir haben
weiterhin
noch am
drinne.
Ende, ich will noch am Ende Srebeni noch nicht unterschlagen. Also Bielefeld hat es fast komplett noch außer Hand gegeben, weil Srebeni
Ja.
noch den Pfosten trifft und im, ja, irgendwie Nachsitzen kommt der Ball zu Hünemeier, der auf Natsch weiterleitet, der dann auch nochmal aus einer mehr als ordentlichen Position da kläglich scheitert. Also trotzdem,
Ja.
für Bielefeld hätte das, also Bielefeld hätte schon verdient gewonnen, finde ich. Und ich fand, das
Ja,
Spiel
das
war
habe
unfassbar intensiv. Beide 118 Kilometer gelaufen. 238 zu 239 Sprints. Also, das ging hoch und runter eigentlich.
Übrigens jetzt ein kleines Gerücht, was gerade aufkam. Angeblich ist man bei Braunschweig wieder an Jermaine Konsbruch dran. Und für mich ergibt es überhaupt keinen Sinn, warum wir an ihm dran sein sollten. Also aus Bielefelder Sicht würde ich ihn überhaupt nicht verkaufen oder verleihen oder sonst irgendwas. Weil ich weiß nicht, ich glaube, der hat 25 Spiele für Bielefeld gemacht. Einer der interessantesten Jugendspieler bei ihnen und ist halt Bielefelder. Also
Ja, es geht halt
warum sollte man den
darum,
weggeben?
es geht auch nur darum, im Falle eines Bielefelder Abstiegs und dass
Na gut.
wir die Klasse halten. Also bleibt Bielefeld drin, kriegen wir auch Konsbruch nicht. Weil ich Konsbruch mag, hat er in der Drittliga-Saison noch bei uns gespielt, hat mir sehr gut gefallen. Bei Bielefeld macht er das ja auch
Ja.
gut. Also wäre ein
Eben.
Spieler, der uns
Vielleicht
weiterhilft.
vorm Tor noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber auf jeden Fall ein guter.
Bielefeld hat nächste Woche das Endspiel in Magdeburg gegen gerettete Magdeburger, die sich aber, wie wir diese Woche gesehen haben, nicht hängen lassen. Gegen Darmstadt haben sie gut gespielt. Und Eintracht gegen Rostock hatten wir auch angesprochen. Und damit verlassen wir wieder für kurze Zeit den Abstiegskampf, wenn du nichts mehr dazu hast.
Ja, nö, hätte ich nichts mehr. Und dann kommen wir zum letzten Topspiel der Saison und damit noch nicht zum letzten Mal Werbung auf jeden Fall, aber Werbung wieder in eigener Sache. Falls euch dieser Podcast hier gefällt und ihr es bis hierhin genossen habt, ihn zu hören, dann lasst doch gerne eine Bewertung auf Spotify da. Muss ich ja wahrscheinlich nicht sagen, wo das ist. Dann auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben und auf Twitter 100 unterklassig. Wir sind auch dabei, was für die Sommerpause ein bisschen zu planen. Falls ihr da irgendwelche Themen habt, über die wir reden sollten, Anregungen, sonst was, gerne schreiben. Und damit gehen wir ins Topspiel.
Wir gehen. zum HSV gegen die Spielvereinigung Fürth. Und zwar ist es der HSV, der weiter im Aufstiegsrennen bleibt und mit 2:1 gegen Fürth gewinnt und damit ja, Druck auf Heidenheim ausübt. Es ist, finde ich, ein verdienter Sieg. Es geht gut los für die Heimmannschaft. Und zwar ist es in der 27. Minute Miro Mülheim mit einem absoluten Traumtor zum 1:0. Also Dompe verliert unfreiwillig da irgendwie den Ball, der dann zu Mülheim kommt. Und der zirkelt den vom 16er-Eck so in die kurze Ecke. Also war ein richtig geiles Tor. Ich finde, das war so ein Fernschuss. Also viele Fernschüsse sehen ja mehr oder weniger gleich aus. Das war so einer, der war ziemlich einzigartig irgendwie.
Ja, ich weiß auch, also ich glaube, er war bis kurz bevor er den Ball berührt hat, dabei zu flanken und da hat er sich im letzten Moment noch umentschieden. Ja, einfach ein sehr, sehr, sehr sehenswerter Treffer. Danach führt auch Glück, dass es kein Gegentor und vor allem kein Elfer gibt, weil ich muss auch sagen, dass Linde jetzt auch über die Saison gesehen immer mal wieder einen Patzer drinne hatte. Also ich denke mal, da wird sich vielleicht auch nochmal verstärkt werden auf der Torwartposition. Weil es kommt eine Flanke, die Linde ja nicht fangen kann. Dadurch prallt er nach vorne weg und dann zieht der Schonlau aber mal sowas weg. Also ich hätte absolut verstanden, warum, wenn es da Elfer gegeben hätte, weil er halt Schonlau hindert, an den Ball zu kommen. Deine Meinung?
Ja, ich hab's natürlich, ich hab's mir angeguckt, ich möchte aber nochmal drauf gucken. Also müssen wir ein bisschen füllen. Ich hätte aber auch den Videobeweis da mal wieder in die Pflicht genommen bei so einer
Ja.
Situation. Muss mir gleich nochmal angucken. Dauert einen kurzen Moment. Hier circa,
Ja,
ne?
also allgemein an sich geht es ja für Fürth um nichts mehr und das hat man auch so ein bisschen ja nicht gemerkt, aber sie wirkten hinten
Klarer
ein
Elfer.
bisschen un.
Alter Schwede, der ist ja
Ja.
glasklar. Das ist ja eine Frechheit. VAR,
Ja.
was machst du?
Deswegen und naja, ich weiß auch nicht, warum wieder er vorher nicht eingegriffen hat. Also Linde hat sich schon ja mitten im Spiel wollte sich schon das wollte schon das Trikot mit Schonlau tauschen und ja, verstehe ich auch nicht. Allgemein Linde hier und da immer mal ein bisschen unsicher und so ein bisschen im Kopf, ja nicht langsam, aber so unordentlich, weißt du?
Verpeilt?
Ja, aber ja, nicht verpeilt, aber irgendwie so, er ist nicht so strukturiert, weil er weiß manchmal selber nicht, was er so richtig macht.
Also, wie Freisel vorhin,
Ja.
nicht ganz wach, würde ich das einfach mal, ja,
Ja,
würde ich
ja.
so sagen. Zweite Halbzeit geht
Den,
dann weiterhin gut los für den HSV. Fernschuss von Kittel, der knapp vorbeigeht. Und dann in der 69. Minute gibt es dann den Elfmeter. Und zwar ist es Gianluca Itta, der Glatzel foult. Und da müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist Foul, damit Elfmeter. Und Laszlo Benisch verwandelt zum 2:0.
Ja.
Danach auch unaufgeräumt im Kopfball Griesbeck, der einen Kopfball zu Linde spielen will. Der ist aber ein bisschen kurz und Glatzel läuft dazwischen. Und lupft das Ding an den Pfosten. Da hätte es 3:0 stehen können, das wäre dann endgültig die Entscheidung gewesen.
Ja. Dann kommt es aber hinten raus doch nochmal ein bisschen ja, in eine kleine Bredouille, weil der HSV in der 84. Minute ein Pass auf Petkoff zulässt, der einmal durch den ganzen Strafraum tanzt und ihn dann ja, sehr abgezockt reinmacht. Und dann holt sich Jatta auch noch innerhalb von 2 Minuten eine rote Karte ab, weil er zweimal, ich glaube sogar in den gleichen Gegner, komplett überhastet und ungestüm reingeht. Damit fehlt er jetzt natürlich in Sandhausen.
Der bewirbt sich eigentlich damit noch mehr als Afolayan für den Vollidioten der Woche. Weil Afolayan kann jetzt nach Dubai oder sonst wohin fliegen.
Naja.
Völlig egal. Und Jatta verpasst das, ja, wichtige Spiel
Ja.
jetzt.
Ja, und Abiyama hat wahrscheinlich den gleichen Bu Flug gebucht wie Afolayan und geht auch noch runter. Das ist wirklich Es gab viele rote Karten, wo ich mir denke, die waren so einfach zu verhindern, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir jetzt kurz vor Ende der Saison sind und einfach im Kopf irgendwie, weißt du, da ist man im Kopf nicht mehr ganz frisch.
Ja, da bist du auch ein bisschen langsamer unter, also da bist
Ja,
du
genau.
den Tucken zu langsam vielleicht und dann stehst du halt auf dem Knöchel. So circa stelle ich mir das vor.
Da stehst du einfach mal auf dem Knöchel, schön.
Ja.
Ja, es ist auch einfach so.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Aber er stand ja nicht auf dem Knöchel von Jonas David, sondern er stand ja, weiß nicht, im Knie. Weil er ist ja so, das waren rote Karten, die sind alle vermeidbar gewesen. Eine mehr als die andere, naja, also für Aubameyang geht's in den Urlaub, für Fürth geht's nach oder in nach
Darmstadt,
Hause gegen
Darmstadt.
in Darmstadt.
Abiyama wollte noch das nennt, hier, das ist Gegnerscouting auf Malle. Hat Abiyama vorgehabt.
Der hat nachgebucht.
Ja, der wollte auch mal
Der
gucken,
ist befreundet mit
was Lieberknecht im Trainingslager mit Darmstadt veranstaltet.
Trainingslager. Also, was denkst du, ist
Oder
Lieberknecht da mitgefahren?
Mallorca-Reise für die Marke.
Das
Ich habe
so.
keine Ahnung.
Aber, ich glaube,
Klar,
ich
warum
weiß nicht.
nicht? Warum soll er da nicht mitfahren?
Ich glaube, der lässt es sich da, also, ich weiß gar nicht, was Lieberknecht so an Getränken trinkt. Ich glaube, das ist nicht so ein Biertrinker.
Doch.
Ich weiß nicht.
Das
Ja?
glaube ich schon. Ich glaube, der trinkt Bier.
Ich glaube, mit
Oder?
dem hast du so ein Toilettengespräch, weißt du, so betrunken.
Kommt ja auch.
Wo ihr euch dann so im Arm liegt. Und dann euch, weiß nicht, über irgendwelche Sachen unterhaltet.
Er kommt natürlich auch aus der Weinregion, ne? Aus der Pfalz.
Ja, eben.
Ich glaube trotzdem, dass es
Ich
Bier
glaube.
ist. Kann er sich
Ey,
mit Tietz
spätestens
das
wenn er da
Wolters
mal
teilen?
von Philipp Tietz, genau, wenn er da von Philipp Tietz mal irgendwie so einen Trichter hingestellt, also ich glaube,
Tietz ist ganz vorn mit dabei.
der für Tietz, wer meinte ich, das meinte glaube ich Patrick Pfeiffer im Interview, habt ihr irgendwie in der hier Stimmungskanone, da meinte er auf jeden Fall Philipp Tietz, der hat wahrscheinlich seit dem Aufstieg noch nicht eine Sekunde geschlafen. Hat auch seine Frau bis jetzt noch nicht gesehen. Also der ist, glaube ich, nur unterwegs.
Das glaube ich auch wirklich. Ja, nächste Woche für den HSV gegen Sandhausen das entscheidende Spiel, um da mal wieder zurückzukommen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das gewinnen werden. Also ich glaube, da ist der Fokus jetzt auf jeden Fall da. Ich denke, dass sie da gewinnen werden.
Ja.
Sie müssen halt nur schauen, was in Regensburg zeitgleich passiert.
Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir zum Sonntag. Und dann, würde ich sagen, machen wir das an sich uninteressanteste Spiel, also jetzt von der Tabellenregion wahrscheinlich mit interessanteste, aber rein vom Scoring-Output wahrscheinlich das uninteressanteste. Wir gehen ins Max-Morlock-Stadion zum Club, der ein grandioses 0 zu 0 gegen Hansa Rostock verteidigt.
Hansa macht den Jose Mourinho und fährt mit dem ganz klaren Ziel dahin.
Ja.
Wir holen hier heute einen Punkt. Weil
Wir
man ja
holen hier heute
sagen
einen Punkt
muss,
und das war vornherein klar. Nee,
sie haben trotzdem
allgemein,
bessere Szenen gehabt als
ja,
Nürnberg.
eben. da war Bus mit geöffneten Fenstern, wo man auch mal rauswerfen konnte.
Oh Mann, ey. Ja, mit 0,19 XG. Die besseren Offensivszenen zu haben, das sagt doch eine Menge über den Club aus an dem Tag. Also Rostock hatte zwei Schüsse, die waren beide aufs Tor. Nürnberg hatte 16 Schüsse, da waren auch nur zwei aufs Tor. So,
Sehr
um das
schön.
mal einzuordnen. Hansa mit einer sensationellen Passquote, wie Barca zu besten Zeiten, mit 57%.
Sehr schön.
Also, das war
Boah.
ein absoluter Leckerbissen. Ich habe die erste Halbzeit konnte ich leider nicht gucken. Ab der zweiten habe ich dann geguckt und es ist gar nichts passiert. Also aus der ersten Halbzeit könnte ich dir jetzt zwei Distanzschüsse von Hansa nennen, die ganz gut waren, die Karl Klaus aber auch hält. Ich finde, das ist ein komischer Name zum Aussprechen, so Karl Klaus. Weiß ich nicht. Zwei Einsilber, beides mal
Okay.
so ein Carlaut vor, weiß ich nicht.
Ja, auch. Ja, gut. Okay, schön. Allgemein muss man sagen, Hansa geht hier in Führung. Für
Durch
kurze Zeit.
Helmut.
Weil, durch Helmut. Durch Helmut. Durch Rosbach. Nachdem ein Freistoß von Pröger durchrutscht und ihn erreicht, aber er steht im Abseits, deswegen zählt das Tor nicht. Hinten raus hatte Nürnberg noch eine richtig große Chance in Form von Handwerker, glaube ich, der aus 5 Metern den Ball erstmal aus dem Stadion jagt. Ja, das war das ganze Spiel. Hansa ist damit gesichert. Hoffentlich lassen sie auch mal, weiß nicht, den vierten, fünften Torwart ran und ein paar Jugendspieler im nächsten Spiel. Das ist ja auch nur für die Entwicklung des Vereins gut.
Die können auch mal nach
Und
Malle fliegen. Ich
die
sponsor auch
können
eine
auch,
Runde Bier.
genau. Ich würde auch den Flug sponsern, wenn es dadurch heißt, dass sie, weiß nicht, da noch mit wie in Kreisliga-Zeiten mit ein bisschen Schwips auf dem Platz stehen. Der Club muss weiter zittern. Und ich muss sagen, wenn ich von den drei sagen würde, wer in die Relegation geht, dann wäre das auch Nürnberg. Einfach weil du es, ich glaube, letzte Woche meintest, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man wäre gesichert und jetzt ist man doch wieder ganz unten drin. Und ich glaube, damit ist im Kopf gerade schwer umzugehen.
Ja, vor allem haben sie jetzt auch ein absolutes Brett auswärts. Also sie spielen ja in Paderborn. Die sind zwar ja auch irgendwie schon durch, aber ich glaube, ich schätze Paderborn auch irgendwie so ein. Das ist so eine Truppe, die entwickelt auf einmal richtig Spielfreude, wenn es um nichts mehr geht. Ich kann es mir richtig vorstellen, dass die dann sonst ein absolutes Feuerwerk abbrennen. Also das wird richtig schwer für Nürnberg. Die Situation sieht so aus in der Tabelle. Haben sie 2 Punkte Vorsprung vor Bielefeld. Allgemein wird es erst richtig interessant, wenn Bielefeld gewinnt. Weil dann
Ja.
geht die Rechnerei los. Und dann, also Bielefeld gewinnt und die anderen beiden gewinnen nicht, dann ist Bielefeld safe wegen des Torverhältnisses. Und dann geht's zwischen Eintracht und Nürnberg. Und wir, also Eintracht, haben das etwas bessere Torverhältnis. Wir haben minus 16 und Nürnberg minus 18. Das heißt, wenn wir 1-0 verlieren. Nee, Nürnberg darf 1-0 verlieren und wir, wenn wir dann 4-0 verlieren, dann wären wir hinter Nürnberg, weil wir haben mehr Tore geschossen. Wenn meine Rechnungen da stimmen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich meine, wenn wir 4-0 verlieren und Nürnberg 1-0 verliert, dann tauschen einmal die
Ja.
Plätze.
Jetzt
Ansonsten
einfach, ja.
muss Nürnberg
Ja, doch.
mehr Punkte holen als wir.
Sonst. Genau, und an sich Nürnberg ja jetzt gegen Paderborn, Braunschweig muss gegen, ja. Hansa Rostock und Bielefeld muss ja gegen
Magdeburg.
wir müssen hier Magdeburg. Also an sich hat, glaube ich, rein tabellarisch haben wir das leichteste Los. Aber ich glaube tatsächlich, dass Bielefeld die größten Chancen auf einen Sieg hat.
Wir kommen ja nachher noch zu den Tipps. Ich denke mal, dann können wir das nochmal konkretisieren.
Ja.
Ja, so viel dazu. Bei Nürnberg sieht es jetzt richtig gefährlich aus. Also hast du ja ganz gut zusammengefasst. Und ich denke, da geht auch gerade, also die Stimmung in Nürnberg ist ähnlich wie bei uns. Die sind super angefressen und ja, fragen sich, wie man so bescheuert sein kann. Und ja, da ist also ähnlich. Bei Bielefeld habe ich so ein bisschen
Ähnliche Stimmung.
Euphorie, also spüre ich so ein bisschen Euphorie irgendwie so aus der Ferne aufgrund der letzten Leistung. Und bei Nürnberg und bei uns einfach nur pure Angst. Und hoffen, dass es
Ja.
schnell vorbeigeht.
Wie ein Pflaster. Einfach schnell abziehen. Ich kann auch diesen letzten Spieltag kaum erwarten. Werde mich wieder um 7 Uhr morgens hinsetzen und mir das, ja, wahrscheinlich werde ich mir sogar Biere aufmachen. Das ist mir dann auch in dem Moment egal. Wenn du nichts mehr hast, dann würde ich weitergehen.
Ja, ich bin fertig für das
Gut.
Spiel.
Gut. Dann kommen wir zu einem Spiel, wo ich letzte Woche meinte, ein Spiel mit unverhältnismäßig vielen Toren. 95 gegen 96 endet in der 89. Minute 3 zu 3.
Ja.
Also kein Sieger in Düsseldorf, aber ein ja, sehr interessantes Spiel, wo man einfach gemerkt hat, dass beide einfach eine Spielfreude hatten, wo es einfach nur ja, um Abschied, um Freude, Friede, Freude, Eierkuchen ging. Es ging direkt rasant los. In der 12. Minute legt Köln zurück auf Teuchert, der mit einer Bewegung erstmal, ich glaube, Clara komplett wegschickt und den schweißt er dann auch dementsprechend ein. Hannover legt dann auch in der 21. Minute direkt nochmal nach. Ein schöner Spielzug, der mit einem hohen Pass auf Schaub vollendet wird, der den Ball dann auch mal absolut kalt reinmacht. Die
Schön
Stimmung wird dann
rausgespielt.
aber sehr schön rausgespielt. Die Stimmung wird dann aber auch so ein bisschen getrübt wieder bei den Auswärtsfans, weil in der 30. Minute ist es eine Flanke, die abgelegt wird auf Klaus und der knallt das Ding auch. Also es waren sehr viele schöne Tore bei diesem Spiel. Knallt das Ding direkt unter die Latte, nicht zu halten für Zieler. Und das war so die erste Halbzeit. Also es war einfach ein schönes Sportfest, sagt man, glaube ich, so
Ja, Wetter war gut, Laune
im
war gut.
Bier hat geschmeckt. Man hat guten
Das glaube
Fußball
ich auch.
gesehen.
Das glaube ich auch. Zweite Halbzeit, wir machen es im Schnelldurchlauf. Gleich Düsseldorf erstmal aus. Es ist ein Gabory-Flachpass, der bis zum zweiten Pfosten durchgeht. Und da steht dann Klaus, der seinen Doppelpack schnürt. Dann dreht Düsseldorf das Spiel. In der 77. Minute ist es Ginczek, der ja einschiebt aus so 10 Meter zentrale Position. 7 Meter wahrscheinlich. Irgendwie so in dem Bereich. Hennings leitet das ein, Klaus leitet dann weiter, also Klaus mit 2 Toren, einem Assist, sehr gutes Spiel gemacht. Und in der 89. Minute oder 90. Minute ist es dann Maxi Bayer, der für die Gäste nochmal ausgleichen kann. Ein Doppelpass mit Kunze spielt und dann einen Volley ansatzlos aus 20 Metern ins kurze Eck drischt. Die Sicht für Kastenmeier ist verdeckt, deshalb würde ich ihm da keine Schuld geben wollen.
Ich würde auch einfach sagen, dass das ein sehr gut geschossener Volley war. Damit endet dann eine sehr rasante Partie. Allgemein würde ich jetzt einfach hier kurz mal sagen wollen, es gibt natürlich auch viele Verabschiedungen bei jedem Verein. Wir haben die jetzt mal nicht gesagt, weil das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Und wir sind halt auch noch nicht, also es ist ja noch ein Spieltag zu gehen. Hier wurde jetzt zum Beispiel Hennings verabschiedet. Natürlich großer Spieler, aber das Spiel war einfach.
Apropos letzte Heimspiel, Kovnatski ist ja der Transfer jetzt
Stimmt.
durchgegangen zu Werder Bremen.
Ja.
Der verlässt Düsseldorf damit auch noch. Da muss man sich auf jeden Fall im Sturm nächste Saison um Ersatz kümmern, weil ja, die beiden besten Stürmer, meiner Meinung nach, die da weggehen, die muss man auch
Ja.
erstmal auffangen.
Würde ich auch sagen. Da gab es ja jetzt so eine kleine, ja, also da wurde sich ein bisschen echauffiert auf Düsseldorfer Seite, glaube ich, weil Herr Kovnatski erstmal vorgestellt wurde, nachdem, also obwohl noch ein Spieltag zu gehen ist und dann gab es noch so ein Interview und ich glaube irgendwie dieses Butter bei die Fische, kennst du dieses Format?
Ja, von
Wo
Bremen
man
das.
immer so, ja, das hat er auch gemacht, wurde auch hochgeladen und das gab wohl so ein bisschen Kritik, weil es ja immer noch ein Spieltag ist und dass er jetzt schon so bei dem Verein so,
Ja,
naja.
kann ich auch verstehen. Ich weiß nicht. Ich finde,
Ja,
damit kann man
also
auch noch mal 2 Wochen warten.
wollte ich auch sagen, mach es, weiß nicht, am Dienstag oder so nächste Woche, da hätte es dann keinen mehr interessiert. Es war der Abschied war ja auch ja eigentlich klar. Also der Vertrag wurde ja nicht verlängert, glaube ich. Also ich glaube, er geht ablösefrei, oder?
Ich meine, könnte ich mir vorstellen. Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste nur, dass er wechselt. Bremen ist ja jetzt auch nicht so auf Rosen gebettet finanziell. Ich
Ja.
könnte mir vorstellen, dass der Vertrag da einfach ausläuft. Oder ja, so ein kleines Sümmchen, so 2, 3 Millionen vielleicht.
Ich guck mal schnell.
Fließen. Könnte ich mir vorstellen.
Für ja, ablösefrei. Kommt
Ablösefrei.
ablösefrei. Also
Also
da macht Bremen alles richtig.
das ist natürlich bitter
Kriegt
für
einen guten
Düsseldorf.
Spieler.
Und Düsseldorf darf ein. Ne, wenn man es andersrum. Hannover nächste Woche zu Hause erstmal gegen Kiel. Da kann man sich dann von den eigenen Fans verabschieden. Ich würde sagen, für Hannover könnte es noch ganz versöhnlich werden. Die letzten Wochen waren ja doch relativ erfolgreich. Und
Ja.
Düsseldorf spielt gegen den FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg. wo wir jetzt nicht hingehen, sondern wir gehen zu
Warte, warte.
einem.
Hast du, sorry, dass ich dir jetzt deine Überleitung so kaputt mache.
Du Arsch.
Aber hast du gesehen, dass Heizenberg bei Hannover gehandelt wird?
Alzenberg.
Marcel
Nee.
Heizenberg
Nee, das habe ich nicht gesehen.
von dem Produkt aus dem Osten. Das wollte ich einfach nur nochmal schnell reinbringen, weil das für mich ein absolut kurioser Transfer wäre, weil ich glaube, dass Heizenbeck immer noch ja, locker mal Bundesliga spielen kann und dass er jetzt
Ich hätte es auch gesagt.
mit dem Maas-Team in der zweiten Liga reinsticht. Also er hat auf jeden Fall Hannover Vergangenheit, habe ich gesehen, aber ja, das wäre irgendwie so ein komischer Transfer. Also, weiß ich nicht.
Aber da hast du mich auch jetzt komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Also habe ich echt nicht gewusst.
Na, okay, gut,
Ich
aber
weiß auch nicht.
also das ist einfach
Also es
an
wäre es.
Kuriosität nicht zu überbieten irgendwie.
Es wäre eine Bombenverstärkung für Hannover,
Ja, das auf jeden Fall.
wenn man da so einen
Aber es
Spieler
wäre
kriegen könnte.
und Jamfi von Osnabrück sind sie auch dran, Innenverteidiger, der ja eine ganz gute Saison hatte und den ich mir auch bei Braunschweig wünschen würde. Aber scheint ja nicht so. Aber Marcel, also verstehe ich nicht. Marcel Heizenberg, das ist ja.
Aus Halstenbergs Sicht.
Der war letzte Saison noch bei Milan, PSG und Dortmund gehandelt und jetzt geht er in die zweite Liga. Also das würde ja. Das ist komisch. Ein komischer Transfer. Lass das mal. Mach mal nicht.
Nee. Ich habe Angst, wenn er dann nächste Saison gegen, also hoffentlich,
Ja.
gegen Max oder Kiewski da auf der Seite spielen muss.
Der würde überhaupt keine Probleme haben.
Nö, wir würden die
Müsste
Probleme
ja
haben.
totlachen, ja eben.
So,
Naja,
jetzt darf.
Probleme hat auch Kaiserslautern bekommen,
Weißt
die
du was?
bei
Ich lasse dich
Karlsruhe zu
jetzt
Gast waren.
den ganzen Spielbericht sprechen. Ich hoffe, dass du Karlsruhe und Kaiserslautern nicht verwechselst.
Hoffentlich nicht. Auf jeden Fall ist Kaiserslautern bei Karlsruhe, alter Scheiße, bei Karlsruhe zu Gast. Vor zwei, also Karlsruhe mit der schönen Choreo, die vorher von Kaiserslautern geleakt wurde, schon ein Stück weit. Trotzdem sehr ansehnlich. Und Lautern startet auch sehr gut rein, trifft aber einfach nicht. Also da hat, glaube ich, Beuth aus 5 Metern, wo du ja letzte Woche meintest, der lässt doch ganz gerne mal einen liegen. Das war wieder so, ja, das Beispiel schlechthin. Allgemein, ja, nicht so das chancenreiche Spiel, würde ich sagen. Lautern aber mit dem Chancenplus. Dann ist es aber in der 70. Minute so ein Geplänkel im Strafraum, den Lautern nicht ganz geklärt kriegt und dann rutscht er durch zu Zivzivatze, der das 1:0 macht, wurde noch auf Abseits geprüft und das Tor bleibt aber bestehen.
Ich
Lautern
bin
versucht es nochmal, macht, ja.
by the way, weil ich vorher meinte, Karl Klaus ist nicht mein Lieblingsname. Ich finde Zivzivatze finde ich schon sehr cool.
Hat er nicht auch noch einen schlimmen Vornamen?
Das ist Georgia, oder? Ich guck mal nach, ich guck
Ja.
mal nach. Ich
Ja, ich bin noch dabei.
hab's gleich.
Das war irgendwie so irgendwas mit
Budu.
G oder so.
Budu
Was?
Zivzivatze. Absolut geiler
Das ist
Name.
überragend. Auf der einen Seite haben wir Lex Tiger Lobinger und hier haben wir Budo Zivzivatze. Also das ist ja wirklich ein Namenskampf. Überragend. Ich finde Terence Boyd auch sehr schön, muss ich sagen.
Terence Boyd hört
Also
sich
einfach
auch
so.
cool an, ja.
Ja, nicht schlecht. Der macht aber kein Tor. Dafür ist es in der 95. Minute Nebel, der einfach ein bisschen wacher ist als die Lautern-Verteidigung. Läuft alleine auf Lute zu, der im ja, Torwarts-Niemandsland steht. Nebel hat leichtes Spiel, überlupft Lute und damit geht das Derby an Karlsruhe. So.
Sehr gut. Ich möchte noch nicht unerwähnt lassen, wenn wir bei den Namen sind, Kenny Prinz Redondo finde ich auch noch sehr cool und Nicolas Depreville
Allgemein.
finde ich stark.
Allgemein Prinz immer nett, also auch Prinz Boateng finde ich auch nicht schlecht. Das weiß ich nicht. Also es gibt schon einmal viele schöne Namen.
Lautern hat ein starkes Line-up, was das angeht. Also nicht, dass das irgendwas
Da
bringen würde, aber das sei hiermit erwähnt.
bringt aber überhaupt nichts.
Nee,
Lautern hat die schönsten Namen.
ich möchte noch ein bisschen über Kaisers. Also erstmal Glückwunsch an den KSC und wir können natürlich Daniel Gordon ja auch noch mal erwähnen, der sein letztes Heimspiel für die Karlsruhe bestreitet oder bestritten
Geht
hat.
natürlich auch nicht besser. Im Derby das letzte Heimspiel
Ja, und dann
gewinnt
natürlich auch noch
man.
wichtige
Und
Aktionen,
er hat
hat
ja,
ja wichtige
ich wollte gerade
Klärungen
sagen, er war ja
gehabt.
wirklich wichtig. Ja, besser kann man nicht verabschiedet werden. Man muss sagen, Lauterns Rückrunde erschreckend. Also,
Da wollte ich auch drauf hinaus.
ich hab mir mal die Rückrundentabelle hier ausgedruckt.
Ausgedruckt.
Und, und
Kannst du mir per
wo würdest
Fax
du
mal
das erstmal,
rüberschicken?
wo würdest du den KSC einordnen? Wo ist der ungefähr?
Ich hab mir auch die Tabelle angeguckt. Karlsruhe
Achso,
ist
ja,
auf
scheiße.
Platz 7 oder 8, glaube ich.
Nee, auf 4.
Auf 4? Dann haben wir. Nee, dann habe
Soweit
ich
ich
mich verguckt. Ah, die waren
auf
gut.
4 bei mir und Kaiserslautern auf 16.
Ja, aber Hannover hatte das schlechtere Torverhältnis, glaube ich. Und deshalb ist Lautern auf 15 Punkte,
Achso,
also
ja
Tor.
gut. Ja.
Egal, also
Ganz
da.
unten mit dabei auch die Holsteine aus Kiel.
Überraschung. Was haben die
Also,
für ein Torverhältnis?
Überraschung.
Minus 28?
Minus 12.
Okay, das geht
Das
ja
geht ja
noch.
sogar. Das. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Minus 12
Ja,
ist,
rechne mal hoch. Minus
ich.
24 sind das. Das ist schlecht.
Ja, ich gucke mal gerade. Ja, es ist auch der rückrundenschlechteste Schnitt mit gutem Abstand. Ich glaube tatsächlich, die nächsten, die dran sind, sind halt Sandhausen mit minus 8. Aber rein von der Tabellenregion ist das ja doch schon sehr erschreckend.
Ich
Auch
finde.
Lautern jetzt rückrundentabellentechnisch auf 16 zu sehen. Da hatten sie echt eine gute Hinrunde, muss man sagen, die viel, viel weggemacht hat.
Ja, also die haben absolut von der Hinrunde gelebt, kann man sagen. Sie haben ja nur 4 Siege geholt in der Rückrunde, 4 Unentschieden und ich glaube 8 Niederlagen. Und wenn man bedenkt, dass am Anfang der Rückrunde es noch ganz gut lief mit dem Auswärtssieg in Hannover und ich glaube dann noch ein Heimsieg relativ schnell hinterher, dann kann man doch erkennen, wie sehr das den Bach runterging am Ende. Also
Ja.
man darf, also die Saison ist immer noch gut. Aber man darf sich da nicht blenden lassen von und muss im Sommer ganz klar in den Spiegel schauen und gucken, was man da verändern kann oder muss,
Oh,
weil.
ja, ich wollte auch sagen, auch Lautern mit viel Altgedienten. Also ein Lute wird nicht jünger. Ein
Beuth.
Clement ist Beuth vor allem. Also da muss man wahrscheinlich auch ein bisschen verjüngen.
Auch ein
Weiß gar
Zimmer.
nicht.
Ein Zimmer,
Ach stimmt,
Zimmer
Zimmer.
wird 30. Also nächste Saison in der Winter. 6.12. ist um die 30, das geht eigentlich noch.
Na gut. Ich guck mal schnell, ob irgendwie schon Transfergerüchte aufgekommen sind. Aber an sich hat ja, also das Gute ist ja, Kaiserslautern hat ja immer noch, sag ich mal, eine Scheinkraft, eine Tragweite an, also dass es auch für Spieler interessant ist, da hinzuwechseln. Ich sehe hier gerade, dass ein Adam Zwigala von Pauli gehandelt wird oder halt der Maxwell Gamfi. Das wird auch wieder schön. Nächste Saison wieder neue Namen lernen. Die werden beide gehandelt. Also man wird auf jeden Fall Augenmerk auf die Verteidigung legen, denke ich. Und offensiv muss man da wahrscheinlich ein bisschen Akzentsetzung betreiben, auch was die Entlastung von Beuth angeht, weil der wird ja auch nicht jünger.
Also, ja, man muss natürlich immer noch im Kopf behalten, dass Lautern vor 2 Jahren fast noch in die Regionalliga abgestiegen wäre, dann jetzt aufgestiegen letztes Jahr und eine absolut gute Saison gespielt. Natürlich gibt es da noch qualitative Mängel hier und da, das ist ja normal.
Naja.
Muss man jetzt natürlich nach und nach dann beheben, aber das geht halt auch wahrscheinlich nicht in einer Transferperiode, weil auch einfach das Geld dafür dann auch nicht da ist.
Ja, eben. Ich weiß
Also,
gar nicht, weil weißt du, ob Lautern noch Leute ausgeliehen hat, die
nee,
vielleicht zurückkommen könnten?
da weiß ich gerade nichts. wie es da aussieht. Ich finde Karlsruhe für nächstes Jahr auf jeden Fall eine interessante Truppe. Du sagst ja schon, Rückrunde auf Platz 4, so ein bisschen der Gegenentwurf von der Saison zu Kaiserslautern. Die sind auch, die müssten ja relativ, ah ja, beide 45 Punkte, Lautern plus 2, Karlsruhe plus 3 Torverhältnis. Also sehr ähnliche
Perfekt.
Saisons, nur halt nur einmal komplett andersrum, mal minus 1, wird man in Mathe machen. Komm,
Ach Gott.
hier die Mathe-Quervergleiche.
Das ist ja wirklich, also, das ist auch ein Territorium, auf dem ich ganz wackelig, auf ganz wackeligen Beinen stehe.
Ich auch, ich rutsche übers dünne Eis hier.
Da muss man echt gucken, wo man hintritt, weil sonst bricht man ein. Brüche gibt es hoffentlich am letzten Spieltag nicht, sondern nur in Mathe, und der letzte Spieltag wird auf dem Betze stattfinden gegen Düsseldorf, und Karlsruhe ist am Millerntor zu Gast auf Pauli. Und wenn du nichts mehr hast, dann würde ich sagen, war's das fast schon. Und dann tippen wir das letzte Mal
Ja, wir
für.
tippen das letzte Mal und ich werde jetzt versuchen, dir die unwichtigen zuerst zu geben und dann fokussieren wir uns auf die wirklich interessanten Spiele.
Okay.
Fürth gegen Darmstadt.
2 zu 1. Darmstadt spielt mit der zweiten Garde.
5:1 für Fürth.
Ja, irgendwo ist dieses Spiel drinnen, ne? Dieses
Ich sehe das,
6-7.
ich sehe das 5:1 für Fürth, weil Darmstadt lässt sich gehen. Können sie auch
Ja,
machen.
juckt. Eben.
Pauli gegen den KSC.
3 zu 4. Nee, 4 zu 3.
ja, sage ich 2:1 für St. Pauli. Da gehe ich ein bisschen tiefer. Dann
Ja,
überspringe ich
okay.
eins und wir gehen nach Hannover gegen Kiel.
7 zu 0.
Ey, jetzt wird's unsachlich. 3:0.
Nee,
Es wird mal wieder Zeit für
nein,
ein
nein.
3:0.
Naja, das wird so ein, ja, ein 5 zu 2, sage ich. Ein
5:2.
gutes Ergebnis.
Alles klar. Und dann noch Kaiserslautern gegen Düsseldorf, von denen, wo es jetzt um gar nichts mehr geht.
Ein 1-1.
Ja.
Völlig uninteressant, Son.
Ja, da gehe ich mit, da gehe ich mit. Und dann haben wir erstmal einen Aufstiegskampf.
Hätte ich auch gesagt.
Sandhausen gegen den Hamburger Sportverein. Da sage ich 0:3 für den HSV. Ich glaube, die werden da nicht fallen.
Ich sag 1 zu 4.
Ja, damit sorry an alle HSV-Fans, falls wir es jetzt gejinxt haben. Und
Ja.
dann haben wir noch Regensburg gegen Heidenheim. Und da sage ich aber auch, dass Heidenheim nicht mehr straucheln wird und damit 1:0 knapp gewinnt, aber sie gewinnen.
Ich hätte 2 zu 1, 1 zu 2 gesagt. Das wird kein schönes Fest. Das wird ganz ekliges Getrete, glaube ich.
Nee, also Regensburg wird es denn richtig schwer machen, glaube ich.
Naja.
Und ich glaube, dass sie irgendwie eine Einzelaktion oder so ein Gestocher im Strafraum brauchen und dann.
Eine Flanke auf den zweiten Pfosten.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Regensburg da aufpasst.
Okay.
Ich glaube,
Regensburg.
ja, ich denke, so ein abgefälschter Schuss oder so könnte
Ja,
noch,
oder? Ja, stimmt.
könnte dann reingehen und dann, ja, wird Heidenheim aufsteigen. Und damit kommen wir dann zum Abstiegskampf. Wir fangen an. Wir gehen von oben nach unten durch, tabellenweise. Also Hansa Rostock gegen Eintracht Braunschweig.
Nee, ich sehe eigentlich ein 3 zu 1 für Rostock.
Ich sehe
Aber
da, ja, ich
die
sag da.
Fanbrille sagt 2 zu 1. Also neutral 3-1 für Rostock, Fanbrille 1 zu 2 für Braunschweig.
Ja, mein Herz sagt mir natürlich, wir gewinnen da, aber mein Kopf sagt mir, Hansa gewinnt 2:1. Ich sehe es im Moment nicht,
Ja,
wie wir
okay.
ein Spiel gewinnen.
Ich auch nicht.
Dann haben wir Paderborn gegen Nürnberg.
Es könnte entweder so ein Hin und Her werden, also so ein 3-2 oder so ein 1-0. Aber ich glaube, dass Paderborn auf jeden Fall gewinnt. Ich
Ich sag
sag 2-1.
okay, ich sag 3-1 für Paderborn.
Na, okay.
Ich hoffe es. Tut mir leid, Nürnberg, aber ich hoffe es. Und dann haben wir noch Magdeburg gegen Bielefeld. Und da sage ich, dass Bielefeld 2-0 gewinnt.
Ich hätte 1 zu 3 gesagt. Also geht damit für uns Hamburg in die Aufstiegsrelegation und Nürnberg in die Abstiegsrelegation.
Weißt du was? Ich rufe jetzt nochmal ganz schnell den Drittligaspielplan auf und wir tippen nochmal den Aufstiegskampf. Dritte Liga. Ich will jetzt wissen, wer hier in die Relegation kommt. Haben wir noch Zeit
Ja,
dazu?
okay. Pff, keine Ahnung. Ja,
Klar.
wir
Wir haben
sind
Zeit.
hier Safemate. Wir können sagen, wir machen das jetzt 2 Stunden.
Jetzt brauche ich nochmal die Tabelle für die dritte Liga. Also es geht noch um Osnabrück, die auf Platz 2, also Freiburg weggedacht, Platz 2 steht.
Naja.
Mit 67 Punkten und 20 Tordifferenz plus 20 und Wien Wiesbaden auf Platz 3 mit 67 Punkten und 19 Tordifferenz, aber 2 Tore mehr geschossen. Ist unfassbar knapp. Dann noch Saarbrücken, die mit 66 Punkten einen hinten dran sind, plus 24 und Dresden, die jetzt in Meppen verloren haben am Montag, auch mit 66 Punkten und 20 plus Toren, also 4 Tore hinter Saarbrücken, haben aber eins mehr geschossen. Damit brauchen wir dann die Spiele. Erstmal,
Ja.
Wiesbaden spielt zu Hause gegen Halle. Was sagst du da?
Boah, muss mal gucken. Halle, boah.
Halle ist 15. Ist gerettet.
Ja, ich hab's auch offen. Das ist natürlich jetzt, das ist auch wie Mathe auf Eis, auf dem man sich lange nicht aufgehalten hat. Ja, ich sag ein 3-1.
Ich glaube auch, dass Wiesbaden da gewinnt. 2-0. Nächstes Spiel für Osnabrück tippen. Osnabrück gegen Dortmunds Amateure.
3-0.
Oh, 2-1. Glaube
Okay,
ich. Und
damit wäre Osnabrück.
damit wäre Osnabrück hinter Wiesbaden. Wiesbaden würde damit vorbeiziehen.
Echt? Na, okay. Nach deiner Rechnung, nach meiner wäre Osnabrück vorne. Aber gut.
Nach deiner Rechnung, ja. Nach meiner Osnabrück auf 3 und damit wäre das auch der Relegationsgegner für Nürnberg dann, nach unserer Rechnung. Dann haben wir noch.
Obwohl, ja, gut, nach unserer Rechnung wäre das jetzt der Relegationsgegner, aber es wäre natürlich in Saarbrücken und Dresden immer noch möglich.
Weil ich da sage,
Aber
also wir können
in
es
dem Fall
schnell
spielt es
machen.
aber auch keine Rolle mehr. Weil, wenn wir sagen, dass es gewinnen, dann würde Osnabrück spielt gegen Nürnberg die Relegation und, weiß nicht, Bundesliga spielt wahrscheinlich, ich hoffe eigentlich Schalke. Aber ich glaube, Bochum wird in der Relegation gegen den HSV antreten.
Ja, ich glaube, dass Schalke, die spielen ja in Leipzig. Da wird sehr, sehr schwer, was zu holen. Torverhältnistechnisch sind sie auch hinten dran, meine ich. Von daher brauchen
Ein
sie
Tor. Ein Tor nur.
echt nur ein Tor. Ja
Ja.
gut, nee, dann
Also,
reicht das ja sogar.
wenn sie einen Unentschieden holen und Bochum verliert, dann reicht das, glaube ich, fast. Also
Na.
Schalke gegen Leipzig, ich sage aus meiner eigenen Sicht, sage ich ein 1-1.
Bochum kann
Hoffe
sich
nicht.
dann 0-1 erlauben, weil sie haben mehr Tore geschossen.
Naja. Also sie müssen auch gegen Leverkusen.
Ja, ist auch nicht einfach.
Ja. Oh, Stuttgart auch noch da, ne?
Theoretisch auch noch Augsburg. Also wenn Bochum gewinnt und Stuttgart gewinnen, dann ist Augsburg auf 16. Sollten die
Also
ihr Spiel verlieren.
Stuttgart muss gegen Hoffenheim, Augsburg gewinnt in Gladbach und Bochum hat Leverkusen zu Gast. Ja, das ist eine, das habe ich ja schon off-cam gesagt. Das ist eine der spannendsten allgemein deutschlandweit, ligatechnisch, eine der spannendsten Saisons, die ich seit langem erlebt habe. In der Bundesliga ist noch Abstieg und Meisterschale offen. Der Abstiegskampf in der zweiten Liga ist auch ganz okay für die Relegation. Aufstiegskampf in der dritten Liga ist super knapp. Also der letzte Spieltag wird viele Tränen, Freude sowie Trauer drinne haben. Und ich denke, ich würde mal sagen, ich bereite mich schon mal für meine Trauer vor. Deswegen würde ich sagen, wir werfen uns jetzt auch raus.
Damit, ich habe es natürlich vergessen, beim wichtigsten Spiel euch viel Glück, euren Truppen auf jeden Fall, dass ihr das packt. Viel Glück, dass euch das Bier nicht umfällt beim Torjubel. Und ja, damit verabschieden wir uns, glaube ich.
Ja, viel Glück natürlich. Weiß nicht, falls ihr ein neues Buch habt, dass es auch gut ist und es würdig ist zu lesen. Viel Glück bei Abgaben in der Uni, falls ihr welche habt. Und viel Glück, dass ihr den Laden früher zumachen könnt, weil ihr so viel eingenommen habt. Gut, und damit sage ich Tschüss.
Ciao.